my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 7. Juli 2022. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die Themen: EU-Parlament grünt Gas und Atom ein. DRAS, Trinationaler Atomschutzverband und weitere Organisationen erwägen den Klageweg. Klimacamp Freiburg, wir sind hier, bis ihr handelt. GEW-Protest auch in Freiburg. Wir sind keine Packesel gegen Arbeitsverdichtung und Arbeitszeiterhöhung. Heute Mittwoch hat das EU-Parlament entschieden, Gas- und Atomenergienutzung in die Liste der nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten aufzunehmen. Das ist natürlich eine Geschichte, die durchaus auch ein bisschen überrascht hat. Und ich bin es hier verbunden mit Dr. Fabian Löscher, Geschäftsführer der DRAS, des Trinationalen Atomschutzverbandes. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag.
Ja, ihr seid ja da irgendwo praktisch mit drin oder andersrum ausgedrückt, ihr beschäftigt euch zumindest mit Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Und zwei dieser Länder sind ja innerhalb der Europäischen Union und praktisch wird hier Atomenergie zumindest als nachhaltig inzwischen eingestuft, so die EU-Kommission bzw. die EU. Ihr habt dann auch gleich angefangen, hier mal eine Klage einzureichen oder prüft das zumindest. Hat euch diese Abstimmung im EU-Parlament irgendwie überrascht?
Naja, wirklich überrascht hat sie uns nicht. Es ist ja so, dass schon Anfang Jahr die EU-Kommission eine entsprechende Entscheidung getroffen hat und dass jetzt quasi heute war eine Abstimmung im Parlament darüber, ob das Parlament quasi sich gegen die Kommission stellen will und diese Entscheidung rückgängig machen möchte. Tatsächlich hat sich aber in den letzten Wochen abgezeichnet, dass sich doch erheblichen Widerstand gegen dieses Greenwashing von Atom und Gas auch im EU-Parlament gibt. Deswegen habe ich heute diese Abstimmung schon mit Spannung mitverfolgt und bin entsprechend auch enttäuscht, dass es nicht gereicht hat, diesen Rechtsakt, diesen delegierten Rechtsakt noch umzukehren.
Demokratie ist eine schwierige Sache, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mehr und mehr eine Juristokratie haben, sprich, dass die Juristen immer wieder alles Mögliche entscheiden, die natürlich durch die Parlamente Gesetze bekommen haben. Ihr wollt zumindest prüfen, ob ihr da eine Klage erhebt. Wo könnt ihr da klagen?
Ja, also die Klage müsste natürlich auf europäischer Ebene angesetzt werden. Wir sind im Moment aber noch im Stadium der Vorabklärungen. Unsere Anwältin macht eine Auslegeordnung und prüft quasi, wo das auch das Verbandsbeschwerderecht überhaupt greifen kann. Wir werden das nachher analysieren und uns entscheiden, ob und wie wir vorgehen wollen. Wir sind indes ja nicht die Einzigen, die eine Klage prüfen. Schon länger angekündigt hat das österreichische Umweltministerium, dass sie im Falle einer Aufnahme von Atom und Gas in die EU-Klimataxonomie eine Klage erheben wird. Und heute habe ich gesehen, hat auch Greenpeace entsprechend angekündigt, jedenfalls einen Rechtsweg beschreiten zu wollen.
Werdet ihr da gegebenenfalls gemeinsam vorgehen oder prüft ihr das Ganze auch noch?
Stand heute haben wir die Vorprüfung haben wir erstmal einfach als DRAS vorgenommen. Da sind wir ja nicht alleine. Wir vertreten ja eine ganze Menge von Mitgliedern und Gemeinden, Landeskreisen und Organisationen. Ob und wie eine Klage allenfalls auch gemeinsam mit anderen Interessengruppen oder eben sogar mit anderen Klägerinnen und Klägern zustande kommen kann, das werden wir jetzt in der nächsten Zeit noch klar prüfen müssen.
Noch Mitte Juni hatten die beiden zuständigen Parlamentskomitees, jenes für Wirtschafts- und jenes für Umweltfragen, gegen die Aufnahme von Gas- und Atomkraftwerken in die Liste der nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten gestimmt. Und das heutige Ergebnis widerspricht ja praktisch dem damaligen Ergebnis oder den damaligen Erwartungen. Auch die technischen Experten der EU, die haben da gesagt, geht wohl nicht. Aber auf der anderen Seite, heute weiß man gar nicht mehr so richtig Bescheid, was überhaupt geht. Wir haben die Krise in der Ukraine, Krise, wir haben den Krieg in der Ukraine, Gas wird gesperrt. Das heißt, wir haben da einiges, was in Bewegung ist. Was hat denn da eurer Meinung nach unter Umständen den Ausschlag dafür gegeben, dass sich jetzt doch die Atomenergie irgendwie durchgesetzt hat?
Ja, also ausschlaggebend dafür sind sicher mal die Mehrheitsverhältnisse einfach auch im Europäischen Parlament. Andererseits natürlich ein wahnsinnig intensives Lobbying, insbesondere von Seiten Frankreich. In erster Linie ist nämlich diese Taxonomieverordnung, so wie sie jetzt wohl in Kraft treten wird, eine Verordnung im Interesse Frankreichs. Es geht insbesondere darum, dass die französischen Atomkraftwerke sich ein grünes Label, eine grüne Etikette auch umhängen dürfen. Für ganz viele andere Staaten dürfte der Effekt viel kleiner sein, weil die Bedingungen sind auch so formuliert, dass sie einfach aufs französische Atomprogramm zugeschnitten sind. Sicher kann man sagen, dass die aktuelle Energiekrise in Europa mit dazu führt, dass eine große Unsicherheit in vielen Energiefragen besteht. Allerdings beißt sich hier die Katze ein bisschen in den Schwanz, weil die Energiekrise, die gegenwärtige, die ist einerseits eine Gaskrise wegen der fehlenden Importmöglichkeiten aus Russland und gleichzeitig ist es eben auch eine Atomkrise, weil in Frankreich zurzeit fast die Hälfte aller Atomreaktoren stillsteht und Frankreich erstmals in vielen, vielen Jahren zu einem Nettostromimporteur geworden ist im ersten halben Jahr. Also die Energiekrise Europas ist eine Gaskrise und ist eine Atomkrise. Und umso absurder scheint im Prinzip die Idee von der EU-Kommission, die jetzt im EU-Parlament bestätigt wurde, dass man solchen Krisen begegnen möchte, indem man genau diese Technologien stärkt, die eigentlich am Ursprung der Probleme stehen.
Wieso stehen heute momentan in Frankreich die Atomkraftwerke, das heißt die Hälfte davon, still?
Ja, einerseits natürlich die geplanten Jahresrevisionen. Jedes Atomkraftwerk wird jährlich überprüft, nachgerüstet, repariert, wo nötig und steht für eine gewisse Zeit still. In Frankreich kommt aber hinzu, dass man Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres ein generisches Problem festgestellt hat mit Korrosion an sicherheitsrelevanten Leitungen. Und man hat dann quasi den ganzen Reaktorpark oder immer mehr Reaktoren überprüft und festgestellt, dass dieses Problem eben an vielen Orten besteht, sodass immer mehr Reaktoren abgeschaltet werden müssen und im Moment noch nicht klar ist, wann sie wieder ans Netz können. Also von den aktuell 28 Reaktoren, die nicht in Betrieb stehen, die nicht produzieren, sind 12 eigentlich wegen ungeplanter Sicherheitsprobleme vom Netz.
Frankreich hat ja darauf gedrängt, die Atomenergie. Deutschland hat darauf gedrängt, Gas eben in diese Taxonomie aufzunehmen. Jetzt sind beide Energieformen kritisch. Frankreich kann mit der Atomenergie so viel nun auch wieder nicht anfangen. Und in Deutschland fehlt ganz einfach das Gas. Wie sieht es denn eigentlich mit der Schweiz aus? Wie steht die Schweiz momentan in der ganzen Sache da?
Also anders als Deutschland werden in der Schweiz die alten Atomkraftwerke noch weiter betrieben. In der Schweiz sind 4 Reaktoren in Betrieb und die haben allesamt eine Betriebsbewilligung ohne Ende. Das heißt, sie dürfen so lange betrieben werden, wie sie von der Aufsicht für sicher befunden werden und solange sie vom Betreiber als wirtschaftlich angesehen werden. Ein Ausstiegsdatum gibt es nicht. Was es aber gibt in der Schweiz, ist ein Verbot, neue AKW in Betrieb zu nehmen. Das heißt, es können keine neue AKW in der Schweiz gebaut werden und damit unterscheidet sich die Schweiz natürlich auch ganz stark von Frankreich, der Nation Nucléaire, die ganz entschieden schon seit vielen, vielen Jahren und wohl auch zukünftig auf die Atomkraft setzen will. Gaskraftwerke werden in der Schweiz zurzeit tatsächlich als eine mögliche Option diskutiert, um quasi eine Versicherung zu haben im Winter. Das heißt, sollte der Strom tatsächlich im Winter einmal knapp werden, wird diskutiert, ob man dafür Gaskraftwerke bauen könnte, sollte. Im Prinzip handelt es sich dabei um Backups für die bestehenden AKW. Das heißt, wenn ein AKW wegbricht, muss man in sehr kurzer Zeit sehr große Strommengen nachschieben können. Und das steht eigentlich im Hintergrund, wenn man davon spricht, ob die Schweiz allenfalls sogar Gaskraftwerke bauen sollte. Wir sind natürlich der Meinung, die bessere Lösung wäre, endlich mit den erneuerbaren Energien vorwärts zu machen, sei es in der Schweiz oder auch in Deutschland und in Frankreich, um diese Abhängigkeit von fossilen und nuklearen Kraftwerken schnellstmöglich zu beenden.
Wir haben hier in Deutschland, das heißt in Baden-Württemberg, Neckar-Westheim, noch bis Jahresende. Wie sieht es aus da in der Schweiz? Sind da die Atomkraftwerke sicher? Die sind ja auch schon älter.
Ja, also laut der schweizerischen Aufsicht gelten die Atomkraftwerke als sicher. Tatsächlich haben wir aber den ältesten Reaktorpark der ganzen Welt in der Schweiz. Betznau 1 ist mittlerweile deutlich über 50 Jahre schon in Betrieb, obwohl eigentlich ausgelegt auf eine Laufzeit von maximal 40 Jahren. Die Frage, ist ein AKW sicher oder nicht, das ist natürlich immer eine ganz schwierige. Was man sagen kann, ist, dass es schlicht nicht möglich ist, bei einer so alten Anlage eine komplette Übersicht über alle möglichen Probleme oder möglichen Mängel zu haben. Man muss halt einfach hoffen, dass die Aufsicht jeweils die richtigen Komponenten auch im Griff hat und sich quasi einfach darauf verlassen, auf das Urteil der Aufsicht. Wir sehen das natürlich ein bisschen anders. Unserer Meinung nach gehören diese alten Anlagen so rasch wie möglich außer Betrieb genommen, weil das berühmte Restrisiko, das bleibt nicht nur, sondern das nimmt natürlich mit zunehmendem Alter einer Anlage einfach auch zu.
Wie lange könnt ihr euch beraten, bis ihr tatsächlich hier den Rechtsweg beschreitet? Bis wann ist praktisch die heutige Entscheidung am Mittwoch rechtskräftig?
Also in Kraft treten soll die Taxonomie bzw. dieser delegierte Rechtsakt zu Gas- und Atomkraftwerken schon auf den 1. Januar nächsten Jahres. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wenn man den Rechtsweg beschreiten will, dass man das doch in den nächsten Monaten auch tun muss. Allerdings auch hier, wir mussten die heutige Entscheidung abwarten, um endgültig uns mit unserer Anwältin auch dazu beraten zu können, welcher Weg der richtige ist und welcher Fahrplan dazu eingehalten werden muss.
So, Dr. Fabian Lüscher, Geschäftsführer der TRAS des Trinationalen Atomschutzverbandes. Ich danke mal für dieses Gespräch. Am Samstag wurde für ein Wochenende das Klimacamp Freiburg aufgebaut. Das Klimacamp Freiburg ist auf 10 Jahre angemeldet. Es kommt wieder und wieder. Mehr Informationen unter Klimacamp Freiburg und den ganzen Beitrag auf der Webseite von Radio Dreieckland. Programme am Montag, 4. Juli.
Wir sind hier, weil wir einfach merken, wie dringend es ist, dass endlich gehandelt wird. Und die Fakten liegen auf dem Tisch und es tut sich einfach trotzdem nichts. Und wir sehen in anderen Städten, zum Beispiel Augsburg, Konstanz, gibt es ja schon Klimacamps auch seit Jahren. Augsburg hat jetzt das 2-jährige Jubiläum gefeiert sozusagen. Und da sind einfach Orte entstanden, in denen Raum für Diskussion ist, in dem Raum für Veränderung entsteht. Und dadurch, dass wir hier ja sehr präsent mitten in der Innenstadt ist, können wir damit, glaube ich, sehr viele Leute erreichen, im Privaten als auch in der Politik. Wir sind hier ja direkt vor Martin Horns Büro, also vom Büro vom Bürgermeister. Also man kann uns einfach nicht übersehen. Und wenn wir hier jetzt fester Bestandteil der Stadt werden, dadurch, dass wir hier ja 10 Jahre sein können, ist hier einfach ein Raum, wo viel entstehen kann. Und wir haben uns eben dazu entschlossen, das hier zu machen, weil auch gerade sehr viel Motivation da ist in der Stadt, bei den Studierenden, aber auch bei anderen Menschen, weil viele einfach den Drang haben zu handeln und irgendwie was zu verändern. Ich glaube, da kann ein Klimacamp schon viel machen.
Und ein bisschen erschließt sich das aus dem, was du gesagt hast, aber nochmal en Detail, warum gerade diese Aktionsform und nicht andere, wie zum Beispiel Blockaden oder Demonstrationen?
Also gerade zum Beispiel Demonstrationen macht ja Fridays for Future sehr viel. Und Demonstrationen bringen auch sehr viel. Sie bringen die Masse auf die Straßen, sind aber eher so eine temporäre Sache. Also Fridays for Future Demonstrationen gehen viele Leute hin, gehen danach aber auch wieder nach Hause und gut ist. Blockaden kann man auch machen. Haben wir auch letzte Woche gesehen bei der Uni-Besetzung, was ja auch super funktioniert. Man macht auch ein großes Fass auf an Diskussionen und neuen Veränderungsmöglichkeiten. Aber an so einem Klimacamp, dadurch, dass es ja eine legale, angemeldete Veranstaltung ist, aber trotzdem so ein bisschen stört und Aufmerksamkeit generiert und dauerhafte Aufmerksamkeit generiert, können hier einfach die ganze Zeit Leute hinkommen. Es ist nicht nur so ein Tag oder eine Woche, sondern einfach immer. Und deswegen haben wir gedacht, Freiburg braucht auch ein Klimacamp und so einen Ort.
In der Eröffnungsrede wurde auch erwähnt, dass das Camp auf 10 Jahre angemeldet ist. Ist das euer Ernst?
Ja, es ist unser Ernst. Also wir hoffen natürlich, dass die Stadt, das Land, die Welt früher handelt. Und wir haben ja Forderungen gestellt und wenn die Forderungen erfüllt werden, dann können wir ja auch wieder gehen. Dann gäbe es ja für uns auch nicht mehr so mega den Grund zu demonstrieren oder hier zu streiken. Aber solange das halt nicht gegeben ist, braucht es so Orte. Und deswegen hoffen wir, dass wir so einfach lange durchhalten. Und dafür brauchen wir aber auch die Menschen, die dann hierher kommen, sich mit uns solidarisieren, uns unterstützen.
Mehr Informationen unter den Stichwörtern Klimacamp Freiburg. Wir sind keine Packesel gegen Arbeitszeitverdichtung und Arbeitszeiterhöhung. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesvorsitzende Monika Stein im Vorfeld der landesweiten Proteste, die auch in Freiburg stattfanden.
Die Arbeitsverdichtung in den Schulen, woran macht die sich in der letzten Zeit fest?
Die ist tatsächlich in den letzten 2 Jahren durch die Pandemie nochmal massiv gestiegen, aber auch vorher hat sich schon eine Arbeitszeitverdichtung ergeben. Es gibt Studien, die untersucht haben, wie sich die Arbeitszeit der Lehrkräfte verändert hat in den letzten Jahren. Und es ist durch die Bank, egal in welche Schulart wir gucken, so, dass die Zeit, die für Unterrichtsvor- und Nachbereitung und für den Unterricht verwendet werden kann, tatsächlich prozentual zusammenschrumpft im Vergleich zu dem, was sonst an Aufgaben noch dazugekommen ist. Das heißt, die Arbeitszeit, also die Unterrichtszeit, wie viele Stunden die Lehrkräfte unterrichten müssen, ist gleich geblieben. Aber alles, was drumherum ist, ist tatsächlich massiv angestiegen.
Was sind das für Aufgaben?
Das sind viele organisatorische Aufgaben, viele Dokumentationen, aber auch viele Gespräche, die geführt werden müssen, runde Tische, Kommunikation mit Psychologinnen, Psychologen, Therapeutinnen, Therapeuten oder auch irgendwelchen unterstützenden Stellen von Ämtern und so weiter. Das sind alles Dinge, die zusätzlich dazugekommen sind, runde Tische, Vernetzungskonferenzen mit auch anderen Stellen, die die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten müssen.
Um das vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen, eine Schulart deiner Wahl, wie sieht da dann der Arbeitsalltag einer Lehrerin aus?
Also der Arbeitsalltag insgesamt hat sich massiv auch in die Wochenenden ausgedehnt, in die Nachtstunden ausgedehnt. Auch das haben die Untersuchungen ergeben, auch in den Ferien, die in aller Munde sind, dass die Lehrkräfte so wahnsinnig viele Ferien hätten und sich deswegen nicht so anstellen sollten, ist klar, dass viel Arbeitszeit dahin verlagert ist und viel Arbeitszeit dort auch liegt. Das sind Vorbereitungen, Nachbereitungen, Korrekturen, die in den Ferien liegen, aber auch in den Nachtstunden. Es gibt tatsächlich erschreckende Untersuchungen, wie welcher Prozentsatz von Lehrkräften nach 24 Uhr noch arbeitet. Es ist so, dass tatsächlich die Arbeitsbelastung massiv angestiegen ist und eben alles, was so Unterrichtsvor- und Nachbereitung ist, in den Augen der meisten Lehrkräfte darunter auch leidet, dass sie gar nicht so gründlich vor- und nachbereiten können, wie sie gerne würden, um qualitativ wirklich hochwertigen Unterricht halten zu können, sondern dass sie sagen, die Kräfte reichen gar nicht aus, weil so viel anderes da ist. Eben, das sagen wir, eine Klassenlehrerin einer Inklusionsklasse hat außerhalb der Unterrichtszeiten, die sie hält, muss sie sich einmal mit der Lehrkraft, die stundenweise zugeteilt ist der Schule durch ein SBBZ, muss sie kooperieren, muss sich zusammensetzen und den Unterricht vorbereiten, auf einzelne Schülerinnen und Schüler gucken und gucken, wie die besonders gut unterstützt werden können. muss mit Eltern noch Elterngespräche führen, muss Korrekturen durchführen, hat auch noch Konferenzen, an denen sie teilnehmen muss, also Gesamtlehrerkonferenzen von der Schule, muss danach noch mit 2, 3 Eltern telefonieren, weil mit den Kindern irgendwas war, weil sie entweder nicht in der Schule erschienen sind oder irgendwelche Probleme aufgetreten sind mit den Kindern oder sie sich Sorgen macht um einzelne Kinder oder sie die Eltern beraten muss, wie sie zum Beispiel Anträge stellen können für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung und so weiter und so fort. Und da sind wir noch lange nicht dabei, dass irgendwie das Diktat, was an dem Tag geschrieben wurde, auch noch korrigiert wurde.
Du hast natürlich für alle LehrerInnen zu sprechen. Trotzdem die Frage, gibt es Unterschiede in der Belastung? Jetzt zugespitzt formuliert würde ich vermuten, ein Sportlehrer, eine Sportlehrerin sind vielleicht teilweise weniger belastet mit solchen Zusatzaufgaben wie LehrerInnen, die andere Fächer zu unterrichten haben.
Na, wenn du jetzt gerade einen Sportlehrer oder eine Sportlehrerin ansprichst, die sind diejenigen, die Sportfeste für die Schule organisieren, die irgendwelche Sonderveranstaltungen, Teilnahme an Wettbewerben organisieren, die oft auch diejenigen sind, die bei Landschulheimaufenthalten oder Ausflügen dabei sind und dort entweder noch ein bisschen sportliches Rahmenprogramm bereithalten oder wie auch immer. Und was man nicht vergessen darf, die Lärmbelastung, die auch gerne gering geschätzt wird in den Sporthallen, die ist immens. Also wenn jemand in einer Sporthalle 4, 5, 6 Stunden Unterricht hat, dann ist tatsächlich die Belastung durch die Lautstärke in dieser Sporthalle, die ist enorm und kostet Zeit, weniger Zeit, aber sie kostet vor allem wirklich ganz viel Kraft und die Leute sind wirklich auch dadurch schwer belastet.
Was gäbe es für mögliche Abhilfe gegen die Arbeitsbelastung, gegen die Arbeitsverdichtung?
Einerseits muss anerkannt werden von der Landesregierung, dass es so ist. Sie tut ja so, als hätte sich da, also sie tut oft so, als hätte sich da nicht viel getan. Wir hatten in den letzten Monaten ja Vorschläge vom Ministerpräsidenten zum Beispiel, dass Teilzeitlehrkräfte doch mal schnell 1 Stunde mehr unterrichten sollten in der Woche, damit irgendwie die fehlenden Fachkräfte damit aufgefangen werden könnten. Das heißt, die Anerkennung dessen, dass die Belastung in den Schulen in den letzten Jahren enorm gestiegen ist, die ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist tatsächlich auch, Entlastung in die Schulen reinzubekommen durch multiprofessionelle Teams, durch mehr Unterstützung, durch pädagogische AssistentInnen, durch Verwaltungskräfte, die entlasten können, indem sie bestimmte Aufgaben übernehmen, Listen zu führen oder was auch immer, Kontakte, Schriftkontakte zu führen, die ansonsten an den Lehrkräften hängen bleiben. Assistenzleistungen auch für Schulleitungen, die aus Überlastung tatsächlich auch einiges an Lehrkräfte immer wieder abgeben müssen, weil sie es selber nicht mehr leisten können. Das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten, die unsere Vorschläge liegen der Landesregierung vor.
Stichwort Personalmangel. Wie ist die Situation aktuell an den baden-württembergischen Schulen?
Wir haben einen totalen Fachkräftemangel und der lässt mich ehrlich gesagt nicht besonders ruhig schlafen, wenn ich drüber nachdenke, weil klar ist, dass wir, wenn wir so weitermachen und wenn nicht ganz energisch gegengesteuert wird, dass wir wirklich dabei sind, unser Bildungssystem nicht an die Wand zu fahren, aber wirklich leiden zu lassen und die Qualität leiden zu lassen und vor allem den Kindern und Jugendlichen nicht die Startchancen zu geben, die sie eigentlich brauchen, um ein selbstbestimmtes, gutes Leben führen zu können. Also wir haben besonders 2 Schularten, in denen es ganz besonders gravierend ist. Das sind die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, die auch für die Inklusionsausstattung zuständig sind. Und das sind die Grundschulen. Da ist es wirklich himmelschreiend, wie der Mangel ist, wie die Mangelsituation ist. Aber wir haben auch in den anderen, in den Sekundar-1-Schulen wirklich großen Fachkräftemangel. Das heißt, es kann gar nicht alles von ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet werden. Und es müssen viele Menschen im Unterricht wirklich eingesetzt werden, die keine ausgebildeten Lehrkräfte sind. Und da kommt noch verschärfend dazu, dass die Landesregierung mit denen auch nicht besonders unterstützend umgeht, indem sie einerseits ihnen wenig oder keine Qualifikationsmöglichkeiten gibt, dass sie sich nachqualifizieren können und andererseits sie auch jedes Jahr vor den Sommerferien entlässt.
Ich entnehme deinen Äußerungen, die Arbeitsverdichtung ist das größere Problem als jetzt, sagen wir mal, auch die Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer. Wie sieht es denn von Seiten jetzt auch der Gewerkschaft aus, was mögliche zum Beispiel Tarifverhandlungen angeht, was die Forderung einer Arbeitszeitverkürzung angeht?
Natürlich wollen wir eigentlich die Arbeitszeit verkürzen. Wir sehen aber gleichzeitig, dass im Moment die Lehrkräfte, die im Schuldienst sind, an ihren Schülerinnen und Schülern genau sehen, wie groß der Bedarf ist und was das mit denen macht, wenn sie entweder ausfallen oder auf Fortbildung gehen oder sowas. Das heißt, die Belastung ist so groß, dass viele Menschen gar nicht das für sich auch in ihrem Berufsbild gerade tun, was ihnen oft gut tun würde. Zum Beispiel mehrtägige Fortbildungen besuchen oder sich auch sofort krank melden, wenn es ihnen nicht gut geht oder sowas, weil sie sagen, wenn ich ausfalle, wenn ich nicht da bin, dann geht es an den Kindern und Jugendlichen raus. Und das heißt, es wäre absolut wünschenswert, da schnellstmöglich eine Entlastung hinzukriegen. Du hast aber auch die Bezahlung angesprochen. Wir sind eins von jetzt bald nur noch 7 Bundesländern, die Grund- und Hauptschullehrkräfte schlechter bezahlen als die anderen, als die Sekundarstufen 1 Lehrkräfte. Und das muss man sich eigentlich leisten können. Ich habe vorhin gesagt, dass genau in dem Bereich wir ganz großen Mangel haben an Fachkräften. Und ich verstehe nicht, wie ein reiches Bundesland wie Baden-Württemberg sich das leisten kann, während drumherum eben auch viele ärmere Bundesländer die bessere Bezahlung bieten für diese Lehrkräfte. Und im Zweifel zwar auch junge Lehrkräfte sich überlegen, bleibe ich wirklich in dem Land, was mich schlechter bezahlt, oder gehe ich doch dahin, Schweiz zahlt übrigens noch besser, gehe ich dahin, wo ich besser bezahlt werde.
Heißt jetzt, die GW plant jetzt nicht sofort die Forderung von weniger Wochen Arbeitsstunden aufzustellen?
Also wir fordern auf jeden Fall, die Arbeitsbelastung runterzufahren. Ich habe vorhin gesagt, es geht tatsächlich weniger darum, jetzt irgendwie direkt die Unterrichtsbelastung runterzufahren. Es geht auf keinen Fall, sie hochzufahren, sondern es geht darum, den Rest der Belastung zu verringern. Und dafür haben wir ja, wie gesagt, Möglichkeiten auch der Landesregierung mehrfach schon gegenüber geäußert. Und wir fordern, dass davon was umgesetzt wird, dass Assistenzleistungen in die Schulen kommen, dass eben auch pädagogische AssistentInnen und andere unterstützende Personen auch im Schulalltag präsent sein werden, in allen Schularten oder in allen Schulen, damit wirklich die Lehrkräfte vor Ort entlastet werden.
Dann abschließend, du hast jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, pädagogische Assistenzkräfte an die Schulen, nochmal zusammengefasst die Forderungen, die aktuell jetzt die GW an die Landesregierung hat.
Das eine ist, endlich alle Studienplätze so hochzufahren, dass wir in absehbarer Zeit, das dauert trotzdem noch 6-7 Jahre, bis sie dann in der Schule ankommen, eine auskömmliche Ausstattung an ausgebildeten Lehrkräften haben. Da reichen die gestiegenen Studienplätze jetzt im Bereich Grundschule oder auch im Bereich Sonderpädagogik bei weitem nicht aus. Es ist ein erster Schritt getan, dass die Landesregierung anerkennt, dass es großen Bedarf gibt. Aber 175 zusätzliche Studienplätze sind definitiv nicht das, was ausreichen wird. Das zweite ist, dass wir schnellstmöglich Unterstützungskräfte im Schulsystem brauchen. Das dritte ist, dass diejenigen, die uns als nicht ausgebildete Lehrkräfte unterstützen, unbedingt qualifiziert werden müssen, dass die auch über die Sommerferien beschäftigt werden müssen und Aussichten bekommen müssen, dass sie auch als qualifizierte Lehrkräfte sich so weit fortbilden können, bis sie als qualifizierte Lehrkräfte arbeiten können und eine Dauerstelle bekommen, um eben nicht nur jetzt dieses Jahr oder in den letzten Jahren der Notnagel zu sein, die uns gerade den Rücken frei halten und das Schulsystem retten, sondern dass sie wirklich auf Dauer uns als wertvolle Arbeitskräfte im Schuldienst erhalten bleiben können.
Die Proteste gegen Arbeitszeitverdichtung und Arbeitszeiterhöhungen fanden in Freiburg statt. Monika Stein ist die Landesvorsitzende der GEW in Baden-Württemberg. Am Samstag fanden außerdem Angriffe von Querdenkenden auf den GEW-Infostand statt. Hierzu berichtete Radio Dreieckland am Mittwoch. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 7. Juli 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.